Konventionen, Traditionen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Sie sagen, gut, dass es die gibt. Und was ist eigentlich, wenn einer scheinbar oder tatsächlich sich nicht daran hält? Einfach mal was anders macht, als das schon immer gemacht wurde. Oder anders redet, andere Worte benutzt. Ist das etwas, wo Sie erstmal zurückzucken? Oder wo Sie gleich irgendwie so in eine Verteidigungshaltung gehen? So kann man das doch nicht sagen. Das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Und so kann man doch nicht über Gott reden. Oder zu denen kann man doch nicht hingehen. Mit solchen Leuten spricht man nicht. Da hat man auch keinen Kontakt. Das ist irgendwie ganz falsch. Manchmal denke ich, wie man damit umgeht, hat vielleicht auch was mit dem Lebensalter zu tun. Ohne jetzt irgendwie in Klischees zu verfallen, ist es, glaube ich, für jüngere Leute einfacher, mit so etwas umzugehen, weil sie sowieso es gewohnt sind, immer mehr neue Dinge zu lernen von klein auf. Vielleicht ist das so, vielleicht ist das auch keine gute Erklärung, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass die vielleicht auch in manchen Konventionen und Traditionen noch nicht so fest verankert sind wie Menschen, die schon älter sind. Das ändert sich dann möglicherweise im Laufe des Lebens. Und das ist jetzt kein neues Phänomen. Das gab es schon bei den alten Griechen und Römern. Sokrates war so einer, der die ältere Generation bis aufs Blut provoziert hat mit seinen Fragen, die er öffentlich gestellt hat. Und seine größten Fans waren, würde ich mal sagen, die Teenager und Jugendlichen, weil er alles hinterfragt hat. Der hat überhaupt keine Antworten gelten lassen, sondern hat immer noch mal nachgebohrt. Und das hat dann bei ihm dazu geführt, dass er sterben musste. Er wurde öffentlich angeklagt wegen Verderben der Jugend und wegen Gotteslästerung, weil er die griechischen Götter nicht anerkennt. Und das hat dann dazu geführt, dass er sterben musste. Und er hat ja nichts Schriftliches hinterlassen, nur seinen Schüler Platon. Und der hat unter anderem auch eine Verteidigungsrede geschrieben, ob in diesem Prozess Sokrates die jemals so gehalten hat, weiß keiner. Aber jedenfalls wird am Ende der Verteidigungsrede klar, dieser Prozess ist völlig daneben. Es ist völliger Quatsch, die Anklage ist idiotisch. Das stimmt alles überhaupt nicht. Trotzdem wird er verurteilt. Der zweite Dialog in dem Zusammenhang berichtet von den letzten Stunden von Sokrates. Und da ist es so, dass seine Freunde zu ihm kommen, seine Schüler. Und sie sagen also, Sokrates, du wirst doch wohl nicht so blöd sein und diesen Giftbecher jetzt trinken. Das war damals üblich. Man hat ein Gift getrunken und ist dann langsam gestorben an diesem Gift. Es ist doch völlig üblich. Wir haben das auch alles geregelt. Wir haben ein Schiff für dich gekauft. Wir haben da den Kapitän bestochen. Du musst da nur hingehen und dann gehst du halt ins Ausland. Darfst zwar nicht mehr nach Athen kommen, aber wenigstens bleibst du am Leben. Sokrates hat gesagt, nein, das werde ich nicht machen. Wie komme ich dazu, wenn das jeder machen würde? Wir hatten ein ordentliches Gerichtsverfahren, es wurde ein Urteil gefällt. Man muss lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Hat diesen Giftbecher getrunken und dann wird in diesem Dialog genau beschrieben, wie dieser Sterbeprozess abläuft, wie erstmal die Zehen anfangen taub zu werden, wie das immer weiter hochzieht, diese Taubheitsgefühle, und am Ende stirbt er dann. Wegen dieses, ja, im Grunde genommen Fehlurteils, was ihm auch klar war. Trotzdem war für ihn klar, ich mache das nicht. Ich halte mich an die Gesetze, die gelten, und wenn die Gesetze nicht mehr gelten, dann haben wir hier Chaos, das geht nicht. Warum erzähle ich das? Ist das nicht der Predigtext gewesen? Auf jeden Fall, Jesus ging es ja ähnlich. Der hat auch relativ von Anfang an immer Gegenwind gekriegt. Die Leute, die was zu sagen hatten, die Schriftgelehrten und Pharisäer, waren gar nicht glücklich über das, was er da so gesagt hat, von sich gegeben hat und wie er sich verhalten hat in der Öffentlichkeit. Und heute im Predigttext beginnt es zumindest damit, dass Jesus sich sozusagen rechtfertigt, warum er das tut und den Leuten klar macht, ihr habt da eine komplett falsche Sichtweise auf mich. Ich lese den Text einmal vor. Der steht in Matthäus 5, ab Vers 17 bis Vers 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, am Anfang stellt Jesus eins klar. Ich schmeiß jetzt hier nicht alles über den Haufen. Es ist nicht so, dass das, was bisher gegolten hat, alles irgendwie Schall und Rauch ist. Das gilt immer noch. Das gilt immer noch und ich bin derjenige, der das Gesetz erfüllt. Das Wort Gottes, also das Gesetz und die Propheten, unser sogenanntes Altes Testament, ist nicht einfach weg. Kann man nicht einfach sagen, das interessiert keinen mehr, das ist überholt, das ist alles irgendwie eine ganz andere Zeit gewesen. Heute ist das alles anders und da müssen wir auch ganz anders dieses Testament lesen und was weiß ich, was einem da alles so einfallen könnte. Jesus sagt, nö, das ist nicht so, sondern das Gesetz und die Propheten, Gottes Wort, gilt. Und er treibt es auf die Spitze und sagt, selbst der kleinste Federstrich in diesen Handschriften gilt. Punkt. Das ist so und das bleibt auch so. Und dann kommt eine Warnung, zu der komme ich gleich. Wer sowas macht, wer da irgendetwas dran verändert, was ist eigentlich die Konsequenz daraus? Aber das Erste, was mir wichtig ist, ist tatsächlich, dass hier Jesus feststellt, ich mache hier keine Revolution im Sinne, ich kehre alles um. Ich erfülle das Gesetz und ich halte mich auch an das Gesetz. Und das gilt für mich. Ich stelle mich nicht über das Gesetz und meine jetzt, ich hätte irgendwelche neuen Erkenntnisse, die das andere völlig überflüssig machen oder erscheinen lassen. Ich bin nicht jemand, der jetzt alles verändert, um irgendwas zu verändern, sondern, das wird dann ja im Folgenden deutlich in der Bergpredigt, das sagt er dann auch später, ich erkläre euch jetzt, wie dieses Gesetz und die Propheten tatsächlich zu verstehen sind. Und das ist nicht neu. Ihr habt es nur nicht vergessen oder nicht gewusst oder nicht verstanden oder wie auch immer. Das ist nicht wirklich neu. Und was passiert denn jetzt mit jemandem, der sozusagen daran etwas verändert? Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also das hört sich ja erstmal so an aus dem Himmelreich, ich sage es jetzt ein bisschen flapsig, fliegt er nicht raus. Sondern er hat irgendwie vielleicht nicht die Position im Himmelreich, die er für sich selber vorgesehen hatte. Das ist ja bei Menschen so häufig so, dass wenn Menschen etwas anderes, Neues und so weiter bringen, dann wollen sie erstmal im Gespräch sein und Anerkennung suchen sie vielleicht auch und so weiter und so fort. Und da wird dem gesagt, nee, bei dir wird das nicht so sein, das Gegenteil wird im Himmelreich sein. Du wirst, ja, kann man das so sagen, unbedeutend sein, für die anderen jedenfalls. Das, was du dir so vorgestellt hast, dass alle dir zujubeln und sagen, ha, endlich mal einer, der die Wahrheit sagt, der das richtig sieht und so weiter und so fort, was dann immer so gesagt wird, das passiert nicht. Das wird im Himmelreich nicht passieren, sondern derjenige wird im Himmelreich groß sein. Jetzt wird es interessant, der das tut und das lehrt. Also es reicht nicht, irgendwas von sich zu geben mit Worten, um im Himmelreich groß zu sein, sondern es geht darum, etwas zu tun. Und interessanterweise kommt das hier zuerst. Erst kommt das Tun und dann das Reden. Da gibt es sicherlich auch Situationen, wo es vielleicht umgekehrt ist, aber interessant finde ich die Reihenfolge trotzdem. Natürlich wissen wir alle aufgrund unserer kürzeren oder längeren Lebenserfahrung, dass häufig gar nicht so entscheidend ist, was jemand sagt, sondern viel entscheidender ist, was er tut. Ob ich mich mit diesem Menschen näher befassen möchte, ob das mein Freund wird, ob das meine Freundin wird, vielleicht sogar mein Ehepartner, ist viel wichtiger, was er tut oder sie tut, als was er oder sie sagen. Denn irgendwie sind natürlich die Handlungen, die ich ausführe in meinem Leben, auch das Produkt meines Inneren, meiner Gedanken, meiner Denkweise, meiner inneren Haltung und auch dem, was ich sage. Und deswegen ist es hier Jesus offensichtlich wichtig zu sagen, Leute, ihr habt den falschen Maßstab. Nicht, wer euch irgendwie beeindruckt und irgendwas erzählt und was verändert, der ist groß, sondern der, der tatsächlich in einer Beziehung mit Gott lebt und danach handelt. Mir ist das mal sehr eindrücklich deutlich geworden. Vor 10 Jahren war ich im Urlaub in den USA, habe, ich glaube, so 8 bis 10 Nationalparks besucht und da habe ich Wanderungen gemacht. Und diese Nationalparks waren alle in einer ähnlichen klimatischen Region. Da gab es also wenig Vegetation, viel Sonne und viel Stein. Und das hieß natürlich, so ab 11 Uhr ging man eigentlich nicht mehr wandern und vor 15 Uhr hat man es auch lieber gelassen, weil es immer mindestens 40 Grad waren und diese Hitze nicht nur von oben, sondern auch von unten, von den Steinen kam. Die Orientierung war jetzt auch nicht so, dass da ständig irgendwelche Wegweiser standen, so Schilder, so und so viel Meilen noch bis da und dahin, sondern man hatte so kleine pyramidenartige Steinhaufen, an denen man sich orientierte. Fußspuren waren auch schwierig, weil es ja Steinuntergrund war und nicht sandig. Ab und zu mal gab es zwar ein bisschen Sand, aber das war die Ausnahme. Ja, eines Tages, nachdem ich schon so die Hälfte meines Urlaubs rum hatte, fühlte ich mich offensichtlich stark genug, doch nach 11 Uhr noch eine Wanderung zu machen. Und es gibt ja Wanderungen, die so Rundwanderwege sind oder welche, wo man auf demselben Weg wieder zurückgeht, auf den man hingegangen ist. Und das war so ein Weg, wo man sozusagen nicht rein Rundwanderung machte, sondern auf demselben Weg wieder zurückging. Und ich ging da so hin, war super, ich habe es auch gut durchgehalten, trotz der Hitze. Und dann hatte ich einen super Panoramablick am Ende dieses Weges. Ja, dann habe ich umgedreht, nachdem ich ein bisschen was gegessen hatte, was getrunken hatte und bin wieder weitergegangen, war so in meinen Gedanken versunken. Und irgendwann guckte ich so hoch, dachte, oh, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Gucke mich um, kein Mensch da, keine Wegweiser da, die Felsen sehen irgendwie auch alle rötlich aus. Gucke auf meine Wasserflasche, ungefähr noch so viel drin. Zu essen hatte ich gar nichts mehr. Und dann dachte ich so, oh, das ist jetzt aber gefährlich. Smartphone hat natürlich auch nicht funktioniert, kein Netz. Und ich dachte, Mensch, du bist hier ganz allein im Urlaub, dich wird keiner vermissen. Im Hotel werden die sich, wenn da mal der Schlüssel irgendwie nicht abgeholt wird, da wirklich sofort einer gucken, was da los ist. Die Parkranger gehen ja auch nicht sofort los, nur weil da mal ein Auto irgendwie noch auf dem Parkplatz steht. Das ist jetzt echt lebensgefährlich, was da ist. Und ich bin dann so versucht, irgendwie auf so eine Anhöhe zu kommen, bin da ordentlich abgerutscht. An dem Felsen habe ich mir ordentlich die Arme aufgerissen. Bin dann irgendwann oben angekommen, habe mich so um 360 Grad sogar gedreht und sah da so ganz hinten, da, das könnte die Piste sein zu dem Parkplatz, wo du dein Auto geparkt hast. Ja, was blieb mir übrig? Einfach in die Richtung, immer hoch und runter, 2,5 Stunden mit so viel Wasser bei 40 Grad plus X. Irgendwann kam ich dann tatsächlich auch an diesen Weg und da war auch tatsächlich ein Weg zu einem, ein Wegweiser direkt, wo ich hinkam, zu diesem Park, zu einem Parkplatz. Jetzt wusste ich natürlich immer noch nicht, ob es der richtige ist, aber jedenfalls bin ich mal in die Richtung gelaufen. Ich sagte mir, okay, da werden bestimmt Leute sein und dann hast du wenigstens jemanden, der dich irgendwie, wenn es falsch ist, zum richtigen Parkplatz bringen kann. Ja, also nachdem ich wieder eine halbe Stunde gelaufen war, kam da ein Auto von hinten. Ich habe dem Zeichen gegeben, der hat mich mitgenommen. Es war tatsächlich der Parkplatz, wo mein Auto stand. Ich habe erstmal den Motor angemacht, habe die Klimaanlage ordentlich hochgedreht, habe mich reingesetzt, bin zum Hotel gefahren, habe geduscht, was gegessen und was getrunken. Und abends, als ich dann so mich von dem Schrecken so ein bisschen erholt hatte, dachte ich, kein Mensch würde auf die Idee kommen, diese blöden Pyramiden, die brauche ich doch gar nicht, so ganz bewusst. Ja. So ein Schwachsinn, ich finde selber meinen Weg. Aber mit den 10 Geboten ist das kein Problem. Da geht das. Obwohl sie doch auch dasselbe Ziel haben, dass ich ankomme. Dass mir unterwegs nichts passiert. Dass mein Leben gelingt. Das Zweite, was ich gedacht habe, normalerweise kommt auch keiner auf die Idee und sagt, pass mal auf, ich mache mir jetzt mal einen Spaß, ich versetze mal diese Wegweiser, weil er ganz genau weiß, das könnte das Todesurteil sein für jemanden. Naja, aber diese Frage, sollte das wirklich genau so gemeint sein? Die kann man schon mal stellen bei den 10 Geboten. Oder wie ist es denn jetzt wirklich gemeint? Muss man das jetzt genau so verstehen? Oder gibt es da nicht doch irgendeine Situation, wo man das ein bisschen anders sehen muss? Naja, jedenfalls war ich nicht nur froh, dass ich heil angekommen bin, wieder in meinem Hotelzimmer, sondern ich habe Gott dafür gedankt, dass es die 10 Gebote gibt. Und dass sie so klar sind und dass ich mich daran ausrichten kann und dass ich sicher sein kann, wenn ich sie befolge, dann ist das gut für mich. Und es ist nicht irgendwie eine Einschränkung meiner Freiheit oder ich komme auch nicht auf die Idee, irgendwie anderen Leuten weiszumachen bei den 10 Geboten. Also das eine kannst du schon mal streichen und das zweite, naja, das musst du auch nicht so ernst nehmen, weil ich genau weiß, was daraus die Konsequenz sein kann. Und ich glaube, so ist es eben auch gemeint von Jesus, wenn er sagt, wer das auflöst, wer also diese Gebote Gottes, das Wort Gottes nicht mehr wirklich ernst nimmt, der läuft Gefahr, nicht nur der Kleinste im Himmelreich zu sein, sondern, wie es dann später im Text heißt, auch gar nicht in das Himmelreich zu kommen. Ja, es geht weiter in unserem Text, der Schlussvers, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also hier ist eine klare Aussage, die Gerechtigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass ich in das Himmelreich komme. Wenn ich die nicht habe, und zwar nicht irgendeine Gerechtigkeit, die der Pharisäer und Schriftgelehrten reicht nicht dafür. Das ist so. Und da gibt es jetzt auch keine Ausnahme, keine Sonderregelung für irgendjemanden. Das ist einfach so. Und die Frage ist natürlich, von welcher Gerechtigkeit spricht Jesus hier eigentlich? Also die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer, das ist vielleicht auf den ersten Blick die einfachere Frage. Denn wovon waren die überzeugt? Die waren davon überzeugt, wenn ich alle Gebote halte, wenn ich mein Leben, wenn ich das alles einhalte, dann komme ich in das Himmelreich. Dann ist das mein Ticket in das Himmelreich und da kann mir auch nichts passieren. So, und Jesus macht dann in der Folge klar, dass das nicht stimmt und hat erstmal diese These aufgestellt, dass diese Sichtweise, dass ich durch meine eigene Leistung, durch das, was ich in meinem Leben tue, vor Gott gerecht werde, das funktioniert nicht. Macht er gleich im Anschluss an den sogenannten Antithesen deutlich, wo es immer heißt, die Alten haben gesagt oder ihr habt gehört, das ist so und so, ich aber sage euch. Und dann erklärt Jesus den Zuhörern, wie diese Worte Gottes tatsächlich gemeint sind und was die daran anderen, die Traditionalisten nenne ich sie jetzt mal, da nicht wirklich verstanden haben. Aber was ist denn jetzt diese neue Gerechtigkeit, diese andere Gerechtigkeit, die mich dann tatsächlich in das Himmelreich bringt? Eben genau die Gerechtigkeit, die ich mir nicht selber erarbeitet habe und auch gar nicht selber erarbeiten kann, die ich mir nur schenken lassen kann, die durch Jesus gekommen ist und die ich durch Jesus bekommen kann, weil er sich nämlich auf dieses Wort Gottes hundertprozentig verlassen hat und in seinem Leben nichts gemacht hat, was gegen diese Gebote und Propheten oder gegen Gottes Wort verstoßen hat. Das ist die Gerechtigkeit, die ich brauche, um in das Himmelreich zu kommen. Und das Großartige daran ist eben, dass das eine unglaubliche Befreiung ist. Also ich muss jetzt nicht ständig darüber nachdenken, was ich noch alles machen muss, um eins von irgendwelchen Geboten da zu erfüllen. Darüber nachzudenken, grundsätzlich, wie ich die Gebote ausleben kann, ist natürlich nicht falsch, aber es ist nicht diese Angst dahinter, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich muss das schaffen. Und vielleicht habe ich mir dann auch so eine Lebensplanung mit Zielen, vielleicht sogar mit konkreten Daten gemacht, wo ich sage, okay, bis dahin muss ich in dem Punkt so weit sein. Es gibt ja so Leute, die planen alles sehr genau, das brauche ich nicht. Natürlich lebe ich nicht in den Tag hinein, das hat Jesus auch nicht gemacht, sondern das Entscheidende für Jesus war, wenn ich irgendwie nicht weiß, was jetzt dran ist, wenn ich irgendwie nicht weiß, was jetzt richtig und falsch ist, dann frage ich Gott, dann lese ich in seinem Wort, dann gehe ich in die Stille, manchmal auch über einen längeren Zeitraum, spreche mit Gott und dann wird er mir eine Antwort geben und die ist zuverlässig. Da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen, der erzählt mir nichts, was mir irgendwie schaden könnte, weil er will, dass ich lebe, weil er möchte, dass ich bei ihm in seinem Reich bin und Menschen sind da gefährdet. Die können auch gute Ratgeber sein, das will ich gar nicht bestreiten. Aber häufig ist es so, dass irgendwelche Nebeneinsichten, Sondereinsichten, irgendwas anderes in der Rolle spielt. Also wenn ich wirklich wissen will, was sicher ist, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf das Wort Gottes zu verlassen und auf das Gespräch mit Gott. Dabei können mir natürlich andere Menschen helfen, aber der letztliche Maßstab, was jetzt richtig und falsch ist, sind sie nicht, sondern das ist so, wie Jesus hier das ganz absolut formuliert in diesem Abschnitt. Gottes Wort ist absolut vertrauenswürdig, auch es ist hundertprozentig verlässlich und es gilt. Und wenn ich darauf mein Leben baue, dann gelingt mein Leben. Und das wünsche ich mir einfach für mich selber und für uns alle, dass wir das nie vergessen. Dass wir das nie vergessen bei all unseren Nachdenken, unseren guten Gedanken, unseren guten Gesprächen mit anderen Menschen, dass tatsächlich die einzig verlässliche Basis Gott selber und sein Wort sind. Und jetzt sind wir natürlich heute in einer doch sehr anderen Lage, als die Jünger das waren, als Jesus zu ihnen gesprochen hat. Wir haben Gottes Heiligen Geist in uns. Jesus kommt uns näher, als er diesen Jüngern jemals zu seinen Lebzeiten gewesen ist. Er ist in uns und dieser Geist, der leitet uns in die Wahrheit, der führt und leitet uns und darum ist es so wichtig, dass wir diese Verbindung zu Gott immer aufrechterhalten, egal wie klein oder groß unsere Fragezeichen, Herausforderungen oder Probleme sind. Gottes Geist ist da und Gottes Wort und er selber begegnet uns in diesen verschiedenen, auf diesen verschiedenen Wegen und bringt uns sicher ans Ziel. Amen. Ja, das Lied, das wir jetzt singen, das ist eine Bitte. Herr, füll mich neu. Und womit? Das werden Sie gleich merken, wenn wir das Lied singen.